Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home. Velo Race Vuelta Special Numero 13. Und ja, heute etwas vielleicht ungewohnter Ton, weil ich hier ein bisschen anders sitze als sonst. Und aber gewohnt kompetent, gewohnt sexy am Mikrofon, gewohnt Klang beim lieben Chris. Grüß dich.
Hi.
So, wir wollen mal, nachdem jetzt der Markus die Vuelta uns so ein bisschen nahegebracht, die Vuelta, die Eurobike nahegebracht hat und von da berichtet, steigen wir jetzt wieder ins Vuelta-Geschehen ein. Und ich habe sogar schon Tweets bekommen von Leuten, die sich besonders auf diese Sendung schon gefreut haben und gesagt haben, ey, da freue ich mich schon drauf. Und das war am Donnerstag bei der Eurobike. Und ich dachte schon, was ist denn passiert? Was ist denn los? Und naja, und dann später hat sich dann ein bisschen aufgeklärt. Wie gesagt, ich war ganz viel unterwegs, deswegen habe ich gar nicht so viel mitgekriegt. Erzähl doch mal einfach, was los war. Fangen wir mal an mit der Etappe am Donnerstag.
Ja, wunderschöne Etappe. Also vom Profil her, also das war ein Augenschmaus. Von Anfang bis Ende, möchte ich meinen. Das ging die letzten paar Kilometer ging's berghoch und man konnte gespannt sein, okay, welcher Favorit ist in welcher Form, wie gut ist Contador schon drauf, was hat Froome drauf. War sehr, sehr steil, also waren 4 Kilometer so mit im Schnitt 10% und dann ging es in den Berg rein, nach wie vor sehr heiß, bis zu 40 Grad. Und dann hat sich so etwa zur Mitte des Berges hat sich dann folgende Situation abgespielt. Das waren noch so 15 Mann zusammen, 2 Movistar-Fahrer, einmal Quintana, der designierte Kapitän und dann noch Valverde. Valverde hat dann sich an die Spitze gesetzt, hat 1,5 Kilometer das Tempo gemacht, hat die Gruppe dann auch wirklich auf so 6, 7 Fahrer dann zusammenschrumpfen lassen. Dann hat Rodriguez so 500, 600 Kilometer vor dem Finale attackiert. Man hätte jetzt denken können, okay, so ein Valverde, der hat jetzt die Führungsarbeit gemacht, der ist ein bisschen platt, weit gefehlt, der ist dann ans Hinterrad von Rodriguez und hat dann hinten raus noch einen besser gegeben und hat die Etappe gewonnen. Zu aller Überraschung, Froome wurde Zweiter, das ist noch nicht die Überraschung, aber Contador direkt am Hinterrad von Froome, also einmal mehr bestätigt sich, also ganz konnte man dem Kerl da, was seine Äußerungen und Schilderungen angeht, nicht ganz glauben.
Ja, da möchte ich auch kurz auch erwähnen, auch ein Kommentar im Blog bei uns auf velohome.de sozusagen, dass wir völlig zu Recht auf Contador da ein bisschen, ich will nicht sagen eingeprügelt haben, aber dass wir ein bisschen moniert haben, sein Verhalten. Also auch der Danke an die Hörerschaft, dass ihr uns da unterstützend, also dass ihr uns unseren Weg, den wir dort beschritten haben, bestätigt. Kurze Anmerkung noch, das Live wird nachher nicht klappen. Also wir müssen es, wir beschreiben quasi dann später im Finale schon mal, lassen wir die Etappe von heute auch Revue passieren lassen, auch für dich als Info. Ein Festtag für dich, oder? Hast du gejubelt, hast du geschrien, hast du wildfremde Frauen auf der Straße geküsst?
Das Letztere habe ich nicht gemacht. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, vor allem, weil es so ein Sieg war, mit dem ich nicht gerechnet habe. Spätestens als Valverde dafür Quintana Tempo gemacht hat, war für mich eigentlich fast klar, okay, das wird jetzt heute nichts. Vielleicht bekommt er hinten raus nochmal eine Chance auf einen Etappensieg. Aber jetzt nicht bei der Etappe, aber er hat dann gezeigt, er war da wirklich das Stärkste und bei 10% gut, dann ist der Windschattenvorteil vielleicht auch gar nicht mehr so groß. Mhm. Von daher wird er da nicht viel mehr Kräfte verpulvert haben als vielleicht die Fahrer hinter ihm. Quintana hat sogar noch ein paar Sekunden dann verloren.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist er nicht gut drauf oder hat er einfach einen Pechtag, einen schlechten Tag gehabt oder wie schätzt du das ein, also was da los war?
Ich glaube, er braucht noch so ein bisschen Zeit und die richtig harten Etappen, die kommen am Ende der Rundfahrt. Und ich glaube, so ein paar Sekunden, die er mal hier und da liegen lässt, die sind vielleicht dann auch einkalkuliert. Also wenn es dann hinten raus vielleicht um Minuten geht und nicht nur um Sekunden, dann wird sich vielleicht das Bild dann nochmal ändern. Rodriguez musste seiner Attacke dann auch so ein bisschen Tribut zollen und kam dann als Fünfter nur rein, hat auch einige Sekunden liegen lassen. Ja, weil Valverde zurück in Rot. Trikot wiedergeholt.
Ja, also hätte er jetzt nicht so, also so richtig damit gerechnet hätte er ehrlich gesagt, hast du auch nicht, oder? Also das ist, also dass er A, du hattest ja auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt, du bist nicht sicher, ob das nicht das letzte Mal war, dass der in Rot bei dieser Rundfahrt war. Deswegen war es ja schon, also nicht nur, dass er die Etappe gewonnen hat, sondern auch noch das rote Trikot erobert hat. Und dann jetzt auch ein Quintana, wenn es nur 12 Sekunden ist, aber das ist auch wichtig für die. Ich sag mal so für die teaminterne, wer fährt für wen und die Kapitänsrolle, wo wenn Quintana sich jetzt das rote Trikot an dem Tag geholt hätte, dann hätte keiner mehr gezweifelt daran, wer die Kapitänsrolle übernimmt. Ne? Und das ist ja jetzt auch eigentlich noch unzweifelhaft, wer der Kapitän ist. Aber so zumindest sollte Valverde sich über einen längeren Zeitraum das noch sichern, das rote Trikot, dann wird es vielleicht irgendwann dann doch mal die Frage geben. Oder ist das, meinst du, das ist wirklich so hundertprozentig festgelegt schon?
Also ich glaube, Stand jetzt, Valverde hat das auch gesagt, man weiß jetzt auch nicht, ob das eine taktische Aussage war, Quintana bleibt der Kapitän. Man muss jetzt allerdings auch gucken, also wie geht dann vielleicht die Etappe heute dann aus? Mhm. Wie läuft es im Zeitfahren? Also Zeitfahren, obwohl Quintana da in der Burgos-Rundfahrt ein gutes hingelegt hat, eine Disziplin, in der eigentlich nicht so seine Stärken hat. Wenn dann Valverde vielleicht als spanischer Zeitfahrmeister da wirklich mal so in seiner Paradedisziplin da mal einen raushaut.
Die spanische Macht auf dem Time-Trial-Rad.
Genau. Dann, gut, dann kann man nichts mehr sagen. Also wenn er da jetzt wirklich noch mal vielleicht dann 1,5 Minuten vielleicht hätte nach der Etappe, das klingt jetzt viel, aber wer weiß, wie die Etappe ausgeht, dann müsste man zumindest mit einer Doppelspitze dann halt reingehen und nicht so mit einem klaren Leader.
War es bei der Donnerstagsetappe, ich habe es nur am Rande gelesen, die Geschichte, nee, das war an einem anderen Tag, müssen wir gleich drauf eingehen. Ja, also Donnerstag, Festtag für Chris. Ich habe mir dann auch mal bei der Eurobike übrigens das Rad vom Quintana ganz genau angeschaut. Da stand dann das...
Pinke, oder?
Ich sag schon eher rosa, genau. Ich habe auch, glaube ich, ein Foto irgendwo gemacht. Das ist schon sehr rosa. Das ist schon sehr, sehr hässlich. Und vor allen Dingen, das war unfassbar klein. Also das war wirklich wie ein Kinderrad. Also es war sehr, 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 sehr spektakulär, was da rumstand. Standen so einige Profiräder übrigens rum. Auch von deinem besten Freund Mollema stand, glaube ich, das Belkin Bianchi dort. Also da war einiges an Rädern, was da irgendwie so aus dem Profibereich ausgestellt war. Sehr, sehr nett, mal solche Räder auch dann so in Natura vor sich zu sehen. Obwohl am Ende sind es auch nur ein Lenker, zwei Räder und ein Rahmen. Aber schöne Sache. Kommen wir zum Freitag dann direkt, wenn ich dein Einverständnis dafür habe.
Klar, also im Vorfeld wurde gesagt, das ist so eine Etappe. Da könnte es den ersten erfolgreichen Ausreißversuch geben. Mhm. Es hat sich eine stark besetzte Gruppe gebildet, unter anderem mit Ryder Hesjedal und dem aggressivsten Fahrer bei der Tour de France, Alessandro De Marchi. Mhm. Ja, und die haben das Ding dann auch gewonnen. Also es ging am Ende dann nochmal 4 Kilometer so seicht berghoch. Also es wäre wohl auch was für Klassiker-Spezialisten gewesen. Ich habe insgeheim mit einem weiteren Sieg von Valverde kokettiert, allerdings.
Kokettiert.
Kokettiert, ja. Ja, ab und zu von auch mal so ein bisschen protzen.
Am Wochenende, da lassen wir auch mal.
Ja, mein Sonntagsvokabular.
Ja. Heute haben wir mal das Langenscheid extrapolierte Wörterbuch rausgenommen.
Ja, genau. Und heute bin ich auf einem Synonym-Wörterbuch am Start.
Ja, also nachdem du rumkokettiert hattest.
Ja, also, aber man hat dann doch früh gemerkt, also Movistar ist da jetzt nicht so drauf aus, da auf Biegen und Brechen wieder ranzufahren. Zwei andere Mannschaften haben das anders gesehen, also Lampre und Dreck haben nachgesetzt, sind nachgefahren über einige Kilometer, warum auch immer, also mag jetzt verstehen, wer will, ich nicht. Also beide Teams für mich ohne Fahrer am Start, die Etappe hätten gewinnen können. Hinten raus wurde es ganz dramatisch, also so etwa 10 Kilometer vor dem Ziel. Hat Hesjedal, der für mich den stärksten Eindruck in der Gruppe machte, in einer wohl angestaubten Straße, ich weiß nicht, wie oft da mal so eine Kutsche vorbeifährt, hat es da hingelegt auf dem Staub und er hat daraufhin so den Kontakt zu dem dann alleinfahrenden Alessandro De Marchi verloren, ist deshalb dann auch nur Zweiter geworden und De Marchi hat seine Chance genutzt und ist mit, ich glaube, 1,5 Minuten etwa dann als glücklicher Sieger über die Ziellinie gefahren.
Aber eigentlich, so was man in der Nachberichterstattung gelesen hat, war das ja nicht so, also das war jetzt schon wichtig, aber es kam ja, die größeren Diskussionen tauchten ja auf durch den durch diese Geschichte des Sturzes von Froome und wo angeblich, ich versehe das jetzt bewusst alles mit einem Fragezeichen, weil ich habe mir eine Meinung dazu gebildet, aber da halte ich nochmal ein bisschen hinterm Berg, Froome war gestürzt. Es war wohl nichts Schlimmeres, aber angeblich hat in dieser Sekunde Valverde und Movies vorne Alarm gemacht und hat angegriffen. Habe ich das so neutral wie möglich und einmal zusammengefasst, richtig?
Grob, sagen wir mal. Es war,
wie gesagt, der Mann fürs Grobe.
Eine Etappe für Ausreißer. Nach 40 Kilometern ging es einen Berg hoch, 8 Kilometer lang, so 5-6% steil, glaube ich. Und in dem Berg war dann einfach ein höllisches Tempo drin. Jeder sah die Chance da, mit der Gruppe des Tages da vielleicht anzukommen. Also wollte auch jeder in die Gruppe. Mhm. Es war ein großes Tempo drin. Und da muss man dann als Team des Führenden, muss man natürlich vorne auch ein Stück weit Präsenz zeigen. Erstmal so das Renngeschehen kontrollieren. Dann ist wohl Froome gestürzt, ist aber wieder ins Feld reingefahren und wäre daraufhin nochmal rausgefallen, was ich jetzt aber nicht so ganz nachvollziehen kann. Also an einer Schwäche kann es nicht gelegen haben. Im Nachhinein haben sowohl Contador als auch Valverde gesagt, im Feld hat niemand extra Tempo gemacht. Also sie haben da jetzt nicht extra nochmal eine Schippe draufgelegt. Also ich habe die Bilder jetzt nicht gesehen. Also war, wie gesagt, noch zu Beginn der Etappe, Live-Bilder gab es nicht, von daher kann ich mir da oder will ich mir da eigentlich keine abschließende Meinung drüber bilden.
Was ja aber interessant ist, dass man hat ja auch dann so im Hintergrund mal so Stimmen gehört wie, naja, wir erinnern uns an 2012, als Sky attackiert hat, als Valverde mal gestürzt war. War das auch bei der Vuelta? Und so nach dem Motto, das Peloton vergisst nichts. Und wenn sich da mal so eine Möglichkeit für eine kleinere Tourkutsche gibt, dann wird das vielleicht auch ausgenutzt. Kann das auch sein? Also das ist ja vielleicht zur Einordnung dieser ganzen Situation auch interessant.
Das Interessante ist, dass damals wie heute bei der Etappe, die da jetzt vielleicht miteinander verglichen werden, Valverde im roten Trikot war, damals gab es eine Etappe, wo es zwar hinten raus noch bergan ging, also nicht wirklich so Windkante bis zum Schluss. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, das war die Etappe, die Toni Martin dann als Zweiter beendete. Simon Clark hat die damals gewonnen. Damals, als in der Windkante, weil Verde doch recht weit vorne im Feld gestürzt ist, haben später Rodriguez und auch Froome gemeint, ja, sie wollten hinterherfahren, sie wollten den Etappensieg. Jetzt muss man sich mal überlegen, zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, das waren vielleicht 50 Kilometer vom Ziel, der Abstand war bei 10 Minuten, also es war utopisch, da noch irgendwas zu machen. Also, weil Verde soll damals auch, obwohl er eigentlich so ein recht netter Zeitgenoss ist oder auch so größtenteils beschrieben wird, soll da wutentbrannt dann auch zum Katjuscha-Bus gerannt sein und da gegen die Tür geklopft haben, quasi Rodriguez raus.
Schickt mir den Rodriguez raus, ihr Russen.
Ja, den Fletcher von Sky damals. Den hat er wohl dann auch so ein bisschen angepumpt. Also es hätte mit Sicherheit Gründe gegeben, manchen Leuten vielleicht eins heimzuzahlen, aber glaube ich nicht, dass das eine Rolle gespielt hat.
Aber ich finde solche Geschichten, nennen wir jetzt mal den Gossip des Pelotons, das gehört ja auch irgendwo dazu. Ne? Und das macht, finde ich, auch ein bisschen so den Reiz des Ganzen aus, denn auch insbesondere des Radsports, dass da manche Sachen sich dann einfach wiederholen oder dieser Satz, man sieht sich immer zweimal, da schon auch eine gewisse Aktualität manchmal bekommen kann in solchen Situationen. Und ganz ehrlich,
also aus meiner Sicht noch, die Protagonisten sind halt auch das Gleiche bei dieser
Welt. Ja, genau.
Das macht es mit diesem Vergleich mit 2012 einfach auch so interessant.
Ja, genau. Also klar, wenn das jetzt einfach nur, wenn das die Teams gewesen wären, denen das passiert wäre, okay, schon gut, aber es sind halt auch nochmal die gleichen Akteure. Und das ist vielleicht auch zur Einordnung des Ganzen, selbst wenn Valverde und Contador, ich kann mir gut vorstellen, und wenn man gesagt hat, okay, wir ziehen jetzt einmal dran, nur um den mal daran zu erinnern, mir ist eigentlich Froome als Fahrer so näher. Also wenn ich jetzt entscheiden müsste, von wem den drei nicht den Sieg, nee, ich würde, glaube ich, eher Valverde den Sieg gönnen, weil er ist ja nicht mehr so lange dabei. Aber so grundsätzlich würde ich in Froome eher die Daumen drücken als einem Contador zum Beispiel. Und wenn dann kommt, aber andererseits in der Situation würde ich dann sagen, hey, das gehört so dazu zum Radsport, wenn die zwei sich da mal rächen und Valverde Contador anguckt und die beide gerade auf dem Rennticker hören, hier Froome gestürzt und die zwei sich dann kurz angucken, angrinsen und sagen, so, da hätte ich ja absolutes Verständnis für. Also das macht Sport ja auch aus, finde ich.
Ja, was man aber auf jeden Fall auch gar nicht außer Acht lassen darf. Man denkt immer so, ja, die fahren da alle mit Funk und die sind da immer im Bilde, bei welcher Rennsituation dann auch immer. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wenn ich da mit am Anschlag so einen Berg hochfahre und dann brüllt mir jemand ständig neue Sachen ins Ohr. Der und der ist gestürzt, der ist hinten dran, der ist beim medizinischen Wagen. Vorne in der Gruppe sind die und die und die. Der Abstand ist 40 Sekunden. Nein, jetzt 45 Sekunden. Also ich kann mir da auch gut vorstellen, dass da auch nicht, dass da sowas in der Situation 120 Kilometer vom Ziel, dass sowas überhaupt nicht durchgesagt wird.
Kann ich mir kein Urteil drüber erlauben, ehrlich gesagt. Weiß ich so gar nicht. Also wenn, das ist ja schon einer der direkten Konkurrenten. Und ich glaube, also wenn man jetzt mal sozusagen so Neuigkeiten abstufen würde und sagen, okay, das ist wichtig, das ist unwichtig, würde das ja schon zu einer wichtigen Information gehören. Ich glaube, das hat man ja durchgesagt. Aber müsste man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ich habe übrigens Bernhard Eisel bei der Eurobike kurz getroffen, ist übertrieben, gesehen. Er stand 2 Meter neben mir. Und ich konnte ihn teilweise von irgendwelchen Leuten, die dort an den Ständen gearbeitet haben, nicht unterscheiden. Er fiel mir eher auf, weil da lief jemand halt im Rafa Jersey mit Team Sky drauf rum. Und ich dachte im ersten Moment, was ist ein Affe, dass er jetzt hier in solchen Klamotten rumläuft. Und dann sah ich erst, ach, das ist ja der Eisel. Ja, nur das als Randbemerkung. So, dann kommen wir schon zum Samstag.
Genau, also
Gestern.
eine Etappe, designierte Sprinter-Etappe. Im Vorfeld wurde gesagt, könnte ein bisschen Wind drin stehen, Seitenwind vielleicht auch. 30, 40 Kilometer vor dem Ziel hat sich das dann auch bewahrheitet. Das Feld wurde auf Initiative von Omega Pharma, Tinkoff, Belkin, typische Verdächtigen, so ein bisschen
Shimano?
auseinandergerissen.
Ach so, zusammen aus. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Irrtum.
Und es haben sich dann immer mal wieder kleinere Grüppchen gebildet, zwischendrin auch mal eine 15-Mann-Gruppe ganz vorne nur noch. Dann hat Degenkolb mit seinen Mann da nochmal die Lücke geschlossen. Vielleicht hat er da auch die Körner verloren, die ihm hinten raus ein bisschen gefehlt haben, weshalb es dann auch nicht zum Sieg gereicht hat. Also Nasser Buhani hatte diesmal die Nase dann doch vorne. Einem Quintana wird das wahrscheinlich ganz gut gefallen haben, dass ein Degenkolb kurzzeitig zurück war, weil er in der gleichen Gruppe war. Und dann doch froh war, dass er dann wieder den Anschluss nach ganz vorne geschafft hat.
Also, Buhani hat das Ding abgeschossen, Degenkolb. Es war, das hattest du auch, glaube ich, gerne angekündigt, die ganz normale Sprintankunft, die man genau so erwartet hat und nicht anders. Also da war so eine Etappe. Mal die, also ich sehe sowas immer so ein bisschen als Fülletappen an. Also, weißt du, die sind einfach dabei und die müssen auch mitgemacht werden, aber jetzt so, ne, außer den Sprintern interessiert sich nicht wirklich jemand dafür.
Naja, alle Sprinter sind gar nicht mit vorne angekommen, also aufgrund der Windsituation. Und auch der ein oder andere Fahrer fürs Gesamtklassement hat er doch dann mal so seine 1, 2 Minuten dann verloren. Also von daher jetzt nicht aus der ganz ersten Reihe, aber doch schon so, dass man denkt, Mensch, wenn es bei dem laufen würde, Top 10 könnte eine Option sein.
Ja, aber jetzt so, wenn man sich in 2 Jahren noch über die Vuelta 2014 unterhalten wird, gehört die Etappe von Samstag jetzt definitiv nicht zu denen, wo man sagt, wow, erinnerst du dich noch? Oder?
Es sei denn, eine Probe, die an dem Tag genommen wurde, ist im Nachhinein vielleicht positiv.
Das, ja, aber das können wir jetzt nicht absehen und hoffen auch nicht, dass das passieren wird. Ordnen wir es jetzt mal kurz ein. Also jetzt so Gesamtwertung stand heute vor der Sonntagsetappe, die wir jetzt gerade parallel beide so ein bisschen anschauen und nachher mal wieder ein bisschen versuchen, etwas live zu kommentieren. Und dann hört ihr euch das hinterher halt als Kommentar zu unseren Kommentar zu der Sendung, zur Etappe von heute an. Valverde vor Quintana, relativ klares Movistar-Führungsduo. Danach schon mit nur 18 Sekunden auf Valverde und 3 Sekunden auf Quintana Contador. Oder der Schauspieler aus, wo kommt der her? Asturien? Nee, ne?
Weil der Contador
Ja.
ist er nicht sogar aus Madrid?
Ich weiß nicht.
Ich meine aus Madrid.
Ja, der Schauspieler aus Madrid. Gibt es sowas wie, wie den Oscar in Spanien? Da gibt es doch auch so einen Fernsehpreis, oder? Vielleicht kriegt er den dann dieses Jahr. Müssen wir mal schauen. Also Contador vor Froome, der mit 20 Sekunden Rückstand, also die ersten 4 noch wirklich sehr, sehr, sehr nah beieinander innerhalb von 20 Sekunden. Und ja, danach schon Chavez, Chavez, spricht man ihn aus?
Chavez.
Chavez?
Chavez.
Chavez vor Rodriguez, Kresink, Aru und die weiteren erspare ich euch meine schlechte Aussprache. Eigentlich so ein bisschen, wie wir es erwartet haben, nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber jetzt auch nicht wirklich überraschend, was sich da vorne abspielt.
Absolut auch noch nichts verloren. Also jeder hat da noch so seine Möglichkeiten. Viel wird wahrscheinlich vom morgigen Zeitfahren abhängen.
Stopp, stopp, kurz. Breaking News, Breaking News. Markus ist beim Ötztaler ins Ziel gekommen.
Chapeau.
Chapeau. Unser Applaus für dich. Er hat um 16:10 Uhr gefinisht. Er hat gebraucht insgesamt 9 Stunden 22. Ich kann das jetzt zeitlich nicht ganz einordnen, aber ich glaube, das ist schon eine famose Zeit. Wenn ich das richtig interpretiere, ist er insgesamt von 4.859 Startern 475. Also immerhin in den, nee, 834. Also in der Gesamtwertung und 475. in seiner Altersklasse. Ja, ich finde immer so, die ersten 25% darunter zu sein, ist nicht ganz so schlecht, oder?
Absolut nicht. Für mich interessant beim Ötztaler die Zeit von Jan Ullrich
Ja, sag mal.
mit etwa 7,5 Minuten, 7,5 Stunden, Entschuldigung. Ich glaube 7 Stunden 36, also nur so etwa 30 Minuten hinter der Siegerzeit für einen, der dann doch so nach dem Karriereende das ein bisschen hat schleifen lassen erstmal.
Ja,
Auch
das ist. Das ist der, sein Muskelgedächtnis, das sich da wieder meldet. Also, 9 Stunden 22, für mich unvorstellbar, eh da durchzukommen. Insofern dafür allein schon einen Applaus. Und ich guck mal gerade, ich habe noch so zwei andere Hörer. Zurzeit Christian, der auch bei Rund um Köln für uns mitgefahren ist, war um 16:07 Uhr am Timmelsjoch. Und der Marco, Thomas, der bei Eurosport den Ticker schreibt und bei uns auch zur Sendung, in der Sendung schon mit dabei war, war auch um zuletzt gesehen in Leonard am 14:19 Uhr. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber dem Markus mussten wir da mal kurz hier einen Applaus schicken, denke ich.
Hat er sich verdient.
Hat er sich verdient. Dafür darf er uns mal unterbrechen. Das ist völlig in Ordnung. Wo waren wir stehen geblieben? Eingeordnet, wo, wer, wie, was steht, richtig? Ja, Gesamtwertung.
Genau, also viel wird vom Zeitfahren abhängen. Ich könnte mir vorstellen, dass da Froome zumindest auf die Herren Rodriguez, vielleicht Valverde konnte oder auch doch einiges rausfahren wird. Und dann wird das Rennen dann von morgen an oder von übermorgen, morgen ist ja Ruhetag, von übermorgen an dann vielleicht auch ein ganz anderes werden. Da wird man dann vielleicht weniger so die Movistar-Fahrer vorne sehen, sondern eher so das schwarz-blaue Trikot mit der Aufschrift Sky.
Ich bin auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Weil Froome ist so ein bisschen, also er hat ja in der einen Etappe vorgestern auch mal sich 2 Sekunden geangelt. Also da hat er fährt ja sehr aufmerksam. Ne? Also so 2 Sekunden sind jetzt nicht die Welt, aber die 2 Sekunden, ja, die können es am Ende, ich will nicht sagen, dass die 2 Sekunden es am Ende ausmachen, aber ich finde, das ist immer so ein Ausrufezeichen, wenn ein Fahrer wirklich auf den letzten Metern bei der Zieleinfahrt sich nochmal richtig Mühe gibt. Und nur um diese 2 Sekunden rauszufahren, ja, das ist ja auch irgendwo so ein Zeichen.
Absolut, vor allem wenn man sich mal die Abstände der letzten Jahre im Gesamtklassement vor Augen führt. Froome 2012 hat das erlebt, da haben ihm, ich glaube, 11 Sekunden gefehlt insgesamt dann auf ein Juan José Cobo. Also im Nachhinein weiß man natürlich, okay, hätte Froome da nicht auf Wiggins warten können, also der Vuelta-Sieg wäre seiner gewesen. Auch letztes Jahr, also Nibali war lediglich, ich glaube, 39 Sekunden hinter Horner. Also auch ein Abstand, wo man sich sagt, okay, gut, wenn man da immer mal wieder so ein paar Sekunden sammelt, wenn es in den letzten Jahren 11 Sekunden waren, vielleicht sind es auch irgendwann mal nur 3 und da helfen mir dann 4 Sekunden schon.
So ist die derzeitige Situation. Du hattest noch einen ganz anderen Punkt, den du ansprechen wolltest. Sollen wir das jetzt schnell machen oder sollen wir es nach der Etappe machen, den Grand Prix?
Kann man ganz schnell machen, also
Ja,
heute
pass
liegt
auf,
noch.
dann ich muss nämlich mal ganz kurz weg. Dann mach das mal eben, ja?
Okay.
Mach mal alleine.
Okay, heute auch der Grand Prix aus Westfrankreich oder Grand Prix de Blouet. Auch ein World Tour Rennen, also ambitioniertes, starkes Fahrerfeld war mit dabei, unter anderem dann auch so ein Sieger von Mailand Sanremo. Alexander Christoph war mit dabei. Aus halbdeutscher Sicht ein Heinrich Hausler war mit dabei. so Größen mittlerweile wie Kwiatkowski, dann der Sieger einer Etappe von der Tour, Matteo Trentin, Greg van Avermaet war mit dabei, Simon Gerrans war mit dabei, also ganz erlesenes Starterfeld. Das ist ein Rennen, was etwa, ich glaube, 230 Kilometer lang ist, ein Rundkurs, immer so 15 Kilometer lang, und es geht permanent so über kleinere Hügel hoch und runter. Es hat sich, als Eurosport draufgegangen ist, gerade eine Gruppe vorne gezeigt, mit unter anderem Kwiatkowski. Hinten raus wurde das Tempo ein bisschen erhöht. Das Feld kam fast wieder ganz ran. Dann ist nochmal eine andere Gruppe nochmal weggesprungen. Die Gruppe, die dann auch den Sieg unter sich ausgemacht haben. Sieg ging dann am Ende an Sylvain Chavanel vom Team IAM. IAM sicherlich ganz glücklich damit. Sylvain Chavanel wird sicherlich mit zu den Topverdienern in dem Team gehören. Bis jetzt blieben die ganz großen Erfolge dann doch so ein bisschen aus. Und ja, ich denke, jeder kann mit dem Ergebnis ganz zufrieden sein. Ich höre im Hintergrund, der Christian
Jo.
Dann auch wieder da. Und
so, ja, höre ich mir dann gleich alles an, was du so erzählst. Ja,
war unspektakulär.
War unspektakulär, ja, aber das sind ja oft die schönsten Sachen. So, steigen wir jetzt ins Renngeschehen ein oder wie machen wir weiter? Ich würde schon sagen, oder? Weil so weit ist es jetzt auch nicht mehr bis ins Ziel.
Gerne. Also ein bisschen was über, also zweite Bergankunft oder erste richtige Bergankunft ist ja dann doch ein bisschen länger der Anstieg am Schluss. Mhm. Heute ganz verrückte Situation. Es haben sich heute mehrere ganz große Gruppen gebildet. Zwischenzeitlich waren mal 44 Fahrer vorm Feld.
Ja, du hast mir das geschrieben. Irgendwie so eine, ne, wie wir dann so immer zwischendurch mal kommunizieren, 44 Fahrer vom Feld, und ich habe mir gedacht, jetzt dreht er völlig durch und kann auch nicht mehr richtig tippen. Ja, stimmt ja dann doch, ne?
Ja, 31 haben sich dann im Endeffekt dann doch da vorne gehalten. Der Vorsprung ging dann bis auf 8,5 Minuten, was man nicht vergessen darf. Vorne war dabei ein Winner Anacona, 21. der Gesamtwertung mit nur 2 Minuten 50 Rückstand. Der jetzt auch aktuell, wo wir uns 20 Kilometer vorm Schluss jetzt so langsam beim aufsteigenden Teil des Rennens befinden, immer noch im roten Trikot virtuell fährt. Die Gruppengröße zeigt, okay, da müssen ja verschiedenste Teams mit mehreren Fahrern vertreten gewesen sein, und da haben einige Fahrer von profitieren können, die dann noch ihre Helfer mit dabei haben. Ein Tom Boonen hat sich da beispielsweise in Dienst von Carlos Verona gestellt und da Tempo gemacht. Ein Johan van Zummeren hat man oft in der Führung gesehen, der für Ryder Hesjedal, der wohl noch so ein bisschen frustriert ist wegen dem verpassten Etappensieg vorgestern. Mhm. Also es war schwierig fürs Feld, da wirklich Zeit gut zu machen. Aktuell ist der Vorsprung bei 6 Minuten. Eine interessante Geschichte noch, Fabio Aru befindet sich gerade etwa eine halbe Minute hinterm Feld, der hat wohl in... Der hat wohl bei regennasser Straße irgendwo den Anschluss verloren.
Er wurde hinten eben ganz hektisch von Astana-Fahrern wieder versucht ranzufahren.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein schwacher Tag für ihn ist oder ob er da wirklich in einer Situation Pech hatte, vielleicht auch einen technischen Defekt.
Spontan hätte ich jetzt, was hat denn der Contador von der Valverde für eine hässliche gelbe Uhr da an? Der sieht aus wie ein Kirmesschild. Schwarzes Rad, grüne Bremsgriffgummis, rotes Trikot, gelbe Uhr. Der ist doch auf dem Rummel unterwegs.
Ich glaube, ich bin mir wirklich gar nicht sicher, das ist jetzt reine Spekulation. Ich glaube, dass damals, wenn man da bei der Tour de France mal das gelbe Trikot getragen hat, gab es das als Geschenk oder irgendwie sowas. Die trägt das schon einige Jahre. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das wirklich der Grund ist oder ob das sein Geschmack ist. Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, hoffen wir es mal.
Auf jeden Fall, hinten im Feld hat jetzt Sky die Nachführarbeit übernommen.
Warum Sky und nicht Movistar? Also ist es nicht so, dass die sich jetzt komplett raushalten, aber die ersten 4, 5 Fahrer, Christian Knees mit dabei, sind schon die Sky-Leute. Also Movie übertreibt es jetzt auch nicht mit seiner Nachführarbeit. Zumindest jetzt momentan.
Wenn du das Bild jetzt aber auch vorne siehst, dann erklärt sich das eigentlich von selbst. Also wir haben jetzt eine dreiköpfige Spitzengruppe, die sich aus dieser ehemals Fahrerstammgruppe abgesetzt hat. Winner Anacona, der Rotfahrer, sage ich mal aktuell noch. Und dann ist auch ein Javi Moreno dabei. Und Javi Moreno hat, wenn er jetzt wirklich sich an einen Winner Anacona nur ranhängt, Winner Anacona hat natürlich das Ziel im Gesamtklassement da, möglichst viel Zeit rauszufahren, hat Javi Moreno realistische Etappensiegchancen. Von daher macht da Movistar jetzt erstmal gar nichts.
Also du meinst, sie würden das Rote wieder hergeben, ohne mit der Wimper zu zucken, dafür, dass Moreno gegebenenfalls die Etappe gewinnt?
Ja, absolut. Auf lange Sicht ist ja ein Winner Anacona keine Gefahr. Also ich würde schon damit rechnen, dass der übermorgen sogar schon das im Zeitfahren wieder verlieren würde.
Okay.
Wieder es sei denn, er macht den Lendis und trinkt heute Abend oder morgen Abend ganz viel Bier.
Wer war das denn noch? Das war doch auch die Tage der andere Sportler, der unfassbare Mengen Wein getrunken
hat. Jonathan Tiernan Locke.
Ja, ja, kennst du mehr über die Geschichte? Also kannst du da was zu sagen? Ich hab's jetzt,
Also ich hab da nur den Filmbeitrag von Enrico Marx mir angeguckt, als er sich da wohl informiert hatte, wie viel Alkoholeinheiten er wohl zu sich genommen hätte und was das Übertragen auf Wein bedeutet. Und das müssen dann wohl, ich weiß gar nicht mehr, 6 Liter Wein oder es waren auf jeden Fall am Ende 6, 7 Flaschen, die da jetzt wirklich auf dem Tisch dann standen.
Ja, das kriegt man doch hin. Ne? Also das für uns eins. Sollte das ja kein großes Problem sein. Also ich habe schon so manchen komischen Wert so erklären können.
Das aus unserer Sicht ist das Vorbereitung.
Genau.
Das nächste Event.
Ja. Ja, also Sky führt nach. Ein Movie ist vorne in der ersten Ausgabe. Es wird jetzt aktuell keine Aru wird nicht mehr angezeigt. Vielleicht bedeutet das ja auch schon, dass er schon irgendwie angekommen ist im Feld. Ja, jetzt muss ich gehen. Entschuldigung, das ist ja sehr unhöflich. Ich bekomme auch gerade schon die erste Nachricht von Markus, dass er also alles gut, alles super, scheint ganz euphorisch zu sein.
Ich habe gedacht, er fährt jetzt erstmal die Strecke rückwärts nochmal zurück.
Ja, ich glaube, der hat wie bei Rad am Ring wieder nach den Keksen gesucht. Ne? Und der ist ja der Keksfetischist und hat wahrscheinlich alle Labestationen, so heißen die ja die Verpflegungsstationen beim Ötztaler, alle Labestationen dann nach Keksen durchgeschaut. Also eine Gruppe von 3 Fahrern vorne, dann kommt danach, ich würde jetzt mal schätzen, so Abstand etwa 30 Sekunden ungefähr, ein Feld von vielleicht so, ich würde schätzen zwischen 10 und 20 Fahrern, so bunt gemischt, von allen Teams was vertreten. Außer Sky, ich habe von Sky jetzt keinen gesehen, wenn ich mich...
Sky und Saxo hatten auch gar keinen in der Führungsgruppe.
Boah, dann habe ich ja richtig geguckt. Das ist ja ein Wunder. Ja, und hinten 17 Kilometer aktuell noch für den Führenden zu fahren. Ich finde das sehr, sehr eigenartig, wie man sieht, dass die... Es war ja die letzten Tage in Spanien doch sehr, 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 sehr warm. Und deswegen wundert es eigentlich, dass die meisten Fahrer wirklich sehr, sehr dünn angezogen sind. Aber andererseits, es regnet gerade und das bietet sich irgendwie so ein komisches, kurioses Bild. Weil es ist trotzdem, die sehen pitschenass aus, aber trotzdem irgendwie mit offenem Trikot und möglichst viel Luft an den Körper kriegend, sieht irgendwie eigenartig aus, finde ich.
Ja, also es wurde prognostiziert, dass es im Ziel auf einer Höhe über 1000 Metern, dass es da 15 Grad noch haben soll und jetzt sind sie ja doch noch ein Stückchen weiter unten, also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da jetzt noch so ein bisschen über 20 Grad hat und wenn es da bergauf geht, also selbst wenn es regnet, ist es bestimmt auch ganz angenehm, wenn dann so ein bisschen so ein Luftzug noch dann doch noch auf die nackte Brust fällt.
Ja, wir sind gestern, ich bin gestern ja auch ein bisschen mit dem Rad unterwegs gewesen und ich bin immer dem Regen entflohen und bin zum Glück noch trocken gewesen. Was macht denn deine Radfahrkarriere gerade? Ruht? Da wird eifrig trainiert.
Die ruht zum Zeitpunkt etwa. Also aktuell ist bei uns das Wetter eigentlich nicht so einladend. Meine Motivation ist jetzt auch gerade nicht so groß, dass ich jetzt wirklich sage, Mensch, ist mir jetzt erstmal egal.
Ja, okay.
Wenn ich zur Zeit fahre, ist es wirklich, dass ich mich dann zu Hause so ein bisschen einfach mal so auf den Home Trainer da setze und da mal dann so ein bisschen rumpedaliere, während ich da mal Fernseh schaue oder so, dass man zumindest so ein bisschen das Gefühl hat, man hat was gemacht.
Ja. Wenigstens etwas. Besser. Jeder gefahrene Meter ist besser als jeder nicht gefahrene Meter. Landschaftlich, wo sind wir denn gerade eigentlich? Vielleicht was, wenn wir jetzt so viel Zeit haben mal bei einer Sendung und bei einer Folge, wo sind wir denn landschaftlich gerade eigentlich, um das mal so ein bisschen einzuordnen für die Hörer?
Ja, es sollte auf jeden Fall nach Norden gehen. Wir befinden uns jetzt etwa auf Höhe von Madrid, allerdings östlich von Madrid. Mhm. Ich würde mal sagen, so Höhe Valencia. Also
ja. Ich glaube, Costa Dorada ist das dann auf der rechten Seite irgendwie. Ich war mal ein paar Mal im Urlaub etwas südlich von Tarragona. Also wenn man so ein bisschen zum Meer dann durchgeht, wenn die jetzt zum Meer durchfahren würden, etwa da so in der Gegend. Ja, weiß ich jetzt eigentlich gar nichts über die Gegend, wenn man mal ehrlich ist, oder? Weißt du etwas darüber? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal genau, welches Departement, sagt man in Frankreich, Bundesland bei uns, welches Departement es wäre.
Vielleicht ist es dann schon irgendwie so Comunitat Valenciana oder sowas, keine Ahnung, da gab es ja mal so ein Radsportteam. Aber also sonst wüsste ich das jetzt auch nicht. Also ich war mal auf Mallorca, Barcelona, Saragossa, mal am Bahnhof und Baskenland war ich schon, aber ja, südlicher habe ich es dann auch noch gar nicht geschafft.
Nee, also doch, natürlich war ich schon südlicher. Also ich war ja schon am südlichsten Punkt Spaniens, also da, wo Spanien nach Gibraltar
Bald.
übergeht.
Gibraltar.
Genau. Also das
Hast
ist ja
du dich
dann.
da von den Affen ärgern lassen eigentlich?
Wir waren in der Tat oben auf dem Felsen drauf, um uns mal nicht wegen des Affens, sondern vielmehr wegen der Aussicht. Also wir wollten von dort, kann man ja Afrika sozusagen sehen.
Ja.
Haben wir nicht gesehen, war zu diesig. Aber diese Affen laufen da wirklich irgendwie rum. Aber das ist auch ein bisschen, also ich fand das ein bisschen fies, muss ich sagen. Also ich hatte da eher Mitleid mit diesen Tieren. Aber ich bin ja auch da ein sehr, sehr, wie soll man sagen, weichherziger Mensch. Ich
Also
finde die alle.
die sind dann sozusagen so ein bisschen noch eingesperrt und
Nee,
man
nee,
kommt.
überhaupt nicht.
Und die halten sich dann aber rein auf diesem Felsen da auf, oder?
Ja. Also, boah, weiß nicht, also ob die abends ins Hotel gehen oder auf dem Felsen bleiben. Aber die saßen da schon rum und die leben ja auch dann wahrscheinlich so ein bisschen davon, dass die gefüttert werden von den Touristen und wer weiß, ob das immer so die beste Ernährung ist. Und dann
Ja.
wird halt auch, da hängen auch so 1000 Schilder, wie gefährlich das ist, dass diese Affen halt auch unter anderem aggressiv sein können. Ja, also das war einfach irgendwie nicht, also es war jetzt nicht so ein Tiererlebnis, wo ich sagen würde, oh, wie schön. Nee. Ich muss übrigens, der Markus fragt die ganze Zeit hier irgendwelche wilden Sachen, die muss ich mir mal durchgeben. Erzähl doch mir mal was zur Rennsituation in der Zeit.
Ja, die drei Fahrer vorne haben jetzt mittlerweile 42 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgergruppe. Also es schaut ganz, ganz, ganz gut aus. Die ersten Fahrer aus der ehemaligen Verfolgergruppe, jetzt unter anderem Johan van Zummeren, lassen sich schon ganz nach hinten ins Feld zurückfallen. Also man kann wohl hundertprozentig davon ausgehen, dass einer aus der Spitzengruppe wirklich das Ding auch abschießt. Ich würde jetzt auch fast mal tippen, dass es wirklich einer von den drei ganz vorne machen kann.
Meinst du,
Oder
die
macht.
können von dieser 30er-Gruppe nicht mehr eingeholt werden?
Es ist, ja, es sind keine 30 Mann mehr, das ist das eine und dann das andere ist immer, je größer die Gruppe ist, umso geringer ist dann vielleicht auch das eigene Interesse, so viele Leute so mitzuziehen. Und ich glaube, dass da dann doch eine gewisse Uneinigkeit dann ganz schnell dann herrscht. Ich bin gespannt, wie viele vom Feld noch eingeholt werden. Allzu viele denke ich nicht, dass es noch werden. Ich bin auch aktuell, bin ich auch noch gespannt. Das ist noch eine spannende Situation, ob das rote Trikot dann jetzt wirklich wechselt. Er hat noch
Weißt du,
so.
kannst du aktuell mal sagen, wie groß der Abstand ist?
Zum Peloton?
Nee, der Vorsprung von Valverde auf
2:50.
wie viel?
2:50.
Okay, das könnte natürlich knapp sein, da gebe ich dir recht. Die Bildqualität, ich weiß nicht, ob es bei uns bricht hier gerade, ich weiß nicht, ob du den Donnergrad gehört hast.
Doch, bei uns hat es auch jetzt angefangen, richtig runterzuschütten.
Infernalisches Unwetter. Deswegen habe ich auch kein Bild mehr. Also
In
mit
der
Wunder.
Tat,
Ja,
okay, dann macht jetzt diese Live-Call. Macht das ja richtig Sinn.
also nee, ich könnte jetzt mal ein Bild machen. Also es tut sich was. Es wird jetzt auch jeden Moment besser. Aber das ist schon spektakulär. Also im Moment sehe ich nichts. Machen wir einfach Hörfunk.
Also die Bilder bei mir sind zumindest noch da. Vielleicht hast du ja Glück, dass es in 5 Minuten anders ist, wenn es dann wirklich auf den Zielanstieg geht.
Ja, da bin ich mal Optimist. Ich meine, solange das Internet noch da ist, könnte ich ja auch auf den Eurosport-Player umsteigen.
Genau, ich habe vielleicht nur Bedenken, falls es wirklich dann nachher noch ein bisschen höher hinausgeht dort und dort regnet es dann nochmal gewaltiger, dass vielleicht dann irgendwann auch mal die Bilder dort zusammenbrechen.
Das sind wir doch von den Spaniern gewohnt. Also das wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendwie ein Bild nicht mehr richtig ankommt von dort. Da mache ich mir ja keine Gedanken, dass die das nicht hinkriegen, das kaputt zu machen. Aber dass mir jetzt hier in der schönen Kölner Innenstadt mein Bild weggeht, das prangere ich schon ein bisschen an. Vor allen Dingen ist es nicht nur. Haben nicht damals Günther Jauch und irgendein anderer Hansel einen Preis dafür bekommen,
Maßlos reif. In
dass sie ein Spiel
Madrid,
kommentiert haben?
als in Madrid das Tor umgefallen ist gegen
Ja.
Dortmund.
Ein
Ja.
frühes Tor dem Spiel gut getan hätte. Können wir jetzt auch so machen. Wir unterhalten jetzt über ein Radrennen, was ich nicht sehen kann. Oder du erzählst mir dann vielleicht, was passiert. Das.
Also wir sind jetzt quasi auf der Kuppe des ersten Anstiegs. Das war der leichtere Anstieg. Zwar ein bisschen länger als der Schlussanstieg, allerdings bei weitem nicht so steil, also nur so 4%. Auf der Kuppe haben sie jetzt aktuell noch 5 Minuten 25 aufs Hauptfeld. Man darf jetzt gespannt sein, wie groß dann der Abstand vielleicht auf die Verfolgergruppe ist, weil man daraus vielleicht ein bisschen schließen kann, ist vielleicht das Einholen der Verfolgergruppe noch möglich. Ich aus meiner Sicht verstehe es nicht, dass die Movistar-Mannschaft vielleicht sich solche Chancen dann doch so komplett entgehen lässt, weil der letzte Kilometer heute am Schlussanstieg ist mit 2,5% Steigung dann doch noch relativ flach und hätte mit Sicherheit auch wieder eine gute Möglichkeit geboten, vielleicht mit einem schnellen Sprint von Valverde da nochmal so ein paar Zeitbonifikationen rauszufahren. Und ich finde es generell schade, wie er da immer mal wieder so ein paar Sekunden liegen lässt, die sich dann vielleicht so einen Froome holt. Und im Endeffekt, wenn man dann der eine Minus macht, der andere Plus macht, dann hat man dann gleich den doppelten Abstand nochmal. Also da ist er nicht so ganz.
Waren Sie, ich bin übrigens wieder im Rennen hier. Waren Sie einfach zu unaufmerksam oder wie meinst du?
Es ist natürlich schwierig, so eine 31-Mann-Gruppe ist ganz schwer noch zu kontrollieren. Also wenn, dann wurde der Fehler schon zu Beginn gemacht.
Fällt Čiulek gerade ins Feld zurück? Habe ich das richtig gesehen? Habe ich ihn richtig erkannt?
Nein, Čiulek war nicht in der Ausreißergruppe.
Hätte mich jetzt auch gewundert. Naja, ich habe auch meine Brille nicht dabei. Muss ich auch, heute ist ein Pleiten-, Pech- und Pannensendung, aber das entschuldigt ihr bitte und das muss ja auch mal sein.
Ja, der Abstand geht jetzt immer mehr so ein bisschen runter. Also das Feld ist jetzt auch ein bisschen kleiner geworden. Das Hauptfeld ist zwar noch im Anstieg, aber der Vorsprung ist jetzt schon wieder um 10 Sekunden geschmolzen. Wie gesagt, mich würde es jetzt wahnsinnig interessieren, wie weit die Verfolgergruppe noch hinten dran ist. Also das Sky macht gerade so ein möglichst gleichmäßiges Tempo, wie man es von ihnen gewöhnt ist. Also Kirienka, das ist ja so eine Maschine. Den programmiert man zu Beginn der Etappe einfach mal auf im Wind fahren.
Tempomat.
Ja, mit 90% Leistung und dann hört er auch erst auf, wenn der Akku wirklich leer ist, dann steht er aber auch, habe ich auch im Baskenland dann gesehen, wie der dann von jetzt auf gleich aber gestanden ist und es nicht mal mehr ins Ziel geschafft hat. Aber das macht
Wirklich?
er. Ja, also er ist an mir vorbeigefahren, hat 100 Meter später rausgeklingt und dann ging aber auch wirklich gar nichts mehr. Das macht dann aber auch so gute Zeitfahrer aus, dass sie unglaublich lange an ihrem Limit fahren können. Und dann auch wirklich das Letzte raus.
Okay, das war beim Zeitfahren, wo er nach der Zieldurchfahrt dann nicht mehr konnte. Sag mal,
Nein, das
hast.
war, nein, nein, nein. Das war eine richtige Etappe. Der kam nicht mehr ins Ziel. Der konnte am nächsten Tag nicht mehr starten.
Du siehst ja die gleichen Bilder wie ich. Es sieht draußen in der Mitte von Spanien gerade genauso aus wie bei mir vor der Haustür.
Ja, bei mir auch.
Was ist denn da los? Also, Damen mit sehr kurzen Röcken gehen mit Regenschirmen gerade durch die Gegend dort.
Kussmädchen, nein.
Bitte?
Nein, nicht die Kussmädchen.
Nee, ich glaube nicht, dass das die Kursmädchen sind. Die werden jetzt schon aufgebrezelt. Aber das ist schon spektakulär, was sich da am Wetter gerade abspielt. Also es war noch eben Blitze, hatte ich das Gefühl, auf der Straße zu sehen. Vielleicht waren es auch Fotografen, aber.
Nee, war schon angekündigt, dass es heute gewittern wird.
Okay. Sind jetzt aktuell für die Spitze noch 10 Kilometer, um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Es sieht nicht schön aus, um das mal so zu sagen. Allerdings, wir hatten ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, bei der Polen-Sendung, sozusagen. Davon ist es jetzt noch meilenweit entfernt. Also das ist jetzt nichts, würde ich mal sagen, im Moment jedenfalls noch, wo man sagt, das ist keine regulären Bedingungen mehr, oder?
Nein, absolut. Das ist eine Freiluftsportart und das ist alles noch im Rahmen wirklich. Also wo ich mal Bedenken habe, dass wenn es dann wirklich blitzt und gewittert und Also es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich mit dem Rad unterwegs war und dann wirklich schnell ein Unwetter aufgezogen ist. Also da fühle ich mich dann immer unwohl. Also nicht, dass dann irgendwann so ein Blitz mich dann doch mal aussucht.
Ja, das ist aber auch bei dir so eine Darwinismus-Geschichte, ne? Du bist nun mal so groß, also wenn da irgendwo einschlägt, bist du der Erste in der Gruppe von 100 Menschen.
Ja, gut, es stehen dann doch meistens noch so ein paar Bäume um mich rum, aber dennoch, gerade wenn dann der Boden nass ist, dann wird das ja auch so ein bisschen weitergeleitet, also.
Da bist du der Spieler, als Geologe, als verkappter Geologe oder Teilzeitgeologe, bist du natürlich deutlich bewanderter als ich. Blitzt es da die ganze Zeit oder meine ich das nur so? Also, kann auch am Fernseher liegen, kann auch sein, dass der Blitz von draußen hier in meinem Fernseher sich widerspiegelt, aber das, nun ja, aber wie gesagt, also du hast es wirklich sehr, sehr schön gesagt, das ist ein Draußensport und die meisten haben sich's nun mal ausgesucht und das ist ihr Sport und das
Man kann
gehört
es auch mal
dazu.
so. Man kann. Oh, jetzt Toni
Oh,
Martin.
jetzt geht's hinten los. Genau, Toni Martin fährt.
Der Toni Martin, der hat so eine ähnliche. Vielleicht zieht er jetzt ja voll über die Kuppe drüber mit Uran am Hinterrad. Man hat Toni Martin ja vielleicht, wenn das jetzt wirklich die Absicht ist, in einer ähnlichen Situation schon mal bei der Tour erlebt. Also mit Kwiatkowski da wirklich gefühlt stundenlang am Hinterrad. Pampa fuhr und am Ende hat Kwiatkowski das dann doch nicht so ganz umsetzen können oder nicht vollenden können.
Das war die Etappe, wo man gesagt hat, hätte Toni Martin wahrscheinlich besser selber alleine durchgezogen.
Und das war auch so eine Etappe, Toni Martin ja gefühlt, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein Zeitfahrer, der kann wahnsinnig lang auf einem sehr, sehr hohen Niveau fahren. Und das war auch so eine Etappe. Toni Martin fuhr stundenlang ein super Tempo. Das Feld hat kaum was gut gemacht. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube am vorletzten Hügel, ging da nichts mehr und da ist er gestanden oder ging nichts mehr. Also da hat man das Gefühl gehabt, man muss ihn jetzt gleich hochtragen.
Aber ist, also die sind jetzt, sagen wir mal, 8 Kilometer. Ich kann das jetzt sehr schwer einschätzen. Vielleicht ortest du das für mich mal ein. Dieser Anstieg, ist der so, der ist doch eigentlich zu steil für einen Toni Martin, oder? Der sich, also er wird ja jetzt wahrscheinlich, das, ich kann mir gut vorstellen, dass das diese letzte kurze Abfahrt vor diesem Anstieg ist. Und
Genau, genau.
dass er da jetzt den Job, den Auftrag bekommen hat, okay, du gibst jetzt Gas, du gibst richtig Gas, du bringst Uran so weit wie möglich nach vorne, du versuchst Lücken zu reißen, damit Uran dann unten in dem Anstieg vielleicht mit ein paar Meter, ein paar Sekunden Vorsprung reingehen kann und so zumindest oben mit den Top-Favoriten ankommt, beziehungsweise vielleicht die Möglichkeit auch hat, auch das rauszufahren.
Absolut, ja. Also Toni will die Etappe jetzt nicht gewinnen. Also Toni hat ja jetzt das Ziel, sein Ziel ist übermorgen. Und da jetzt wirklich mal gucken, einfach wenn man bei so Regen dann in der Abfahrt reinfährt, vielleicht ist der eine oder andere wirklich nicht so gut drauf. Also bei einem Froome hat man ja auch schon des Öfteren mal mitbekommen, er fühlt sich nicht so ganz wohl, wenn es wirklich regnet. Und bei Abfahrten hat er auch so die eine oder andere Schwäche. Warum nicht probieren? Und man sieht schon, also die Lücke geht ein bisschen auf. Also Uran muss jetzt nur gucken, dass er jetzt wirklich am Hinterrad bleibt und ich meine, wenn es jetzt auch nur 10 Sekunden sein sollen, die er dann wirklich so ein bisschen früher in den Anstieg reinfährt, das gibt ihm schon mal die Sicherheit. Die ersten 300 Meter von dem Anstieg kann ich ein bisschen langsamer machen, wohingegen andere dann vielleicht schon Vollgas geben müssen, um da wieder dran zu sein.
Hey, jede Sekunde, die du Vorsprung hast, ist eine gute Sekunde. Also, ne, das, und man sieht ja auch, also es reißt jetzt keine richtige Lücke auf, aber es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, dass du, würde ich schätzen, ich weiß es natürlich nicht. Aber mir geht es immer besser, wenn ich weiß, wie der Fahrer vor mir fährt. Wenn ich weiß, ich kann ihm sagen, beschleunige noch ein bisschen oder verlangsame, wenn du quasi jemanden hast, der dich dahin pilotiert, wo du hin willst. Und er wird vielleicht auch schon mal die eine oder andere Runde mit Toni Martin gefahren sein, weiß, wie er fährt, weiß, an welchen Punkten er wie eine Kurve anfährt und so weiter und so fort. Das ist ihm wahrscheinlich lieber, als dass er mit irgendeinem Konkurrenten am vor sich fahrend da diese Abfahrt in regennasser auf regennasser Straße fährt. Man
Und
sieht
jetzt
ja
ist die
auch
Lücke da und du siehst einen Toni Martin jetzt auf dem Terrain, den musst du erstmal wieder einholen.
ja. Sie
Und
sammeln jetzt auch langsam so schon mal abgesprengte Fahrer aus der ersten, ich sag mal, Gruppe, also hinter dem
das
Dreierding.
müsste jetzt gerade Yannick Martinez gewesen sein. Oh,
So,
jetzt fliegt
jetzt.
er aber vorbei.
Also für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, natürlich, wir sind gerade in einer Situation, wo Toni Martin eine leichte Abfahrt, gefühlt Vollgas, wahrscheinlich fährt er immer noch, fährt er trotzdem nur mit 90%, auf regennasser Straße, auch teilweise mit engeren Kurven, wie ein Berserker runterfährt und dabei Fahrer aus der abgesprengten 30er, 35er Gruppe aufholt. Und das sieht aus, als würde ich einen Opa mit dem Dreirad überfahren oder überholen. Also sehr, sehr, sehr,
Mal so drüber rumpeln.
ja, sehr, sehr beeindruckend, was er da macht. Die
Ja, und
Lücken.
jetzt docken sie vielleicht, ja, jetzt docken sie an Tom Boonen an, der kann ein gutes vielleicht ein bisschen zu spät. Also jetzt geht es vielleicht sogar schon wieder leicht hoch, aber man sieht schon, also ein paar Sekunden sind das schon. Und Uran natürlich aktuell noch, jetzt ist in einer ganz, ganz schönen Situation für ihn.
Auch wie ich finde, ich verwechsel die Räder immer mit den Bianchi-Rädern, was natürlich ein Fauxpas sondergleichen ist. Aber man kann auch so einigermaßen schön, ich glaube, die unterschiedlichen, ich weiß nicht, ob das nur unterschiedliche Lackierungen sind oder ob das auch das unterschiedliche Modell ist. Ich meine, dass man nämlich da sieht, dass ein Uran und Bohnen mit dem Specialized Tarmac und Tony Martin mit dem Venge, also dem Zeitfahrer, nicht dem Zeitfahrer, sondern so ein Aero-Rahmen unterwegs ist. Meine ich zumindest gerade erkannt zu haben, vorne am Gabelschaft. Das aber nur ganz am Rande. Die drei sind jetzt schon richtig im Anstieg. Also da geht's jetzt richtig rund. Die sind auf den letzten
der Schlussanstieg, 7 Kilometern. Schlussanstieg 8 Kilometer lang. Also die sind da jetzt wirklich schon drin. Wie gesagt, hinten raus wird es ein bisschen flacher, im Schnitt 6,6%, wenn man halt jetzt wirklich bedenkt, letzter Kilometer 2,5%, merkt man schon, okay, eigentlich so im Schnitt, wenn man die letzten Kilometer rausnimmt, sind es vielleicht so 7-8%.
Ist es jetzt clever, dass der Movie angreift oder Führungsarbeit leistet? Weil wenn er doch die Etappe gewinnen will und wollten sie jetzt nur den Trackfahrer distanzieren und haben deswegen kurz mal dran gezogen? Weil wäre ich der Movie, würde ich mich einfach an den, der Lampre will doch, da ich mir die Namen nie merken kann, sage ich einfach jetzt die Mannschaften, Lampre will das rote Trikot gegebenenfalls holen.
Das Winner
Anagona. Ja, okay, jetzt wechseln sie sich wieder ab. Ich dachte jetzt, der Movie wird die ganze Zeit führen.
Erstens mal ist es sympathischer, wenn er gewinnt und hat vorher was dazu beigetragen. Zum anderen ist das ja so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn jemand das rote Trikot holt, dass wenn ein anderer noch mit dabei ist, dass dann ihm der Sieg überlassen wird.
Ja eben, da muss er ja noch weniger Arbeit leisten.
Ja, aber wenn jemand dir gar nicht hilft, die werden mit Sicherheit eine Absprache haben.
Ja, okay. Das mag sein.
Und Moreno weiß wahrscheinlich, hey, wenn ich da jetzt nicht helfe und er kommt gar nicht erst ins rote Trikot, dann ist es
jetzt nochmal. Dann habe ich noch ein größeres Problem, das stimmt.
Und das ist genau jetzt die Situation, so wie ich sie eigentlich jetzt gerade einschätze, also Stand jetzt. Er hat jetzt nur noch so 1,5 Minuten Puffer. Man darf von den Favoriten sicherlich noch die eine oder andere Attacke hinten raus erwarten. Mhm. Sehe ich da eigentlich schwarz für die rote Trikotziele?
Mhm. Jetzt lasse ich alleine. Du sagst, 2,5 Minuten liegt er.
2,50.
Das wird dann aber mit Sicherheit nichts, behaupte ich jetzt immer. Und das wird er jetzt vielleicht auch gerade selber erkannt haben. Oder realisiert haben oder vom sportlichen Leiter auch mitgeteilt bekommen haben. Denn jetzt gerade attackiert er und versucht sich vom Buffy so ein bisschen zu lösen. Und das kann ja auch die Konsequenz daraus sein, dass er sagt, hey, zu zweit, wenn ich den mit am Hinterrad mit hochschleppe, wird das nichts mit einem Tagessieg. Und auf das Rote zu gucken, kann ich eh vergessen, weil aktuell habe ich jetzt noch 1:08 an Vorsprung und die geben da unten richtig Gas. Also Sky insgesamt mit 4 Leuten vorne, Froome an dritter Stelle, Contador direkt da dran. Ich sehe also 7., 8., 9. Stelle rechts innen gerade, Valverde, der sich da auch schadlos hält und sich einfach hinten drauf hängt. Und die haben aber jetzt auch das Feld wieder gesprengt. Kann er sich das richtig? Also
ja, also da wird jetzt
Ausscheidungsrennen.
Ganz klar, ganz, ganz schnelles Tempo.
Bitte zu entschuldigen, wenn es jetzt zwischendurch auch mal stiller wird, weil wir uns erstmal sammeln müssen und gucken, was los ist. Wie gerade beschrieben, in Quintana hinter an Contadors Hinterrad, danach Rodriguez, Valverde dort hinter. Und wenn euch das jetzt, diese Live-Reportage, ihr könnt euch natürlich auch einfach nur das Ende dann anhören, wenn wir nochmal alles zusammenfassen, dahin skippen. Die Anaconda mittlerweile nur noch 5,8 Kilometer. Hat sich jetzt gelöst und stiefelt alleine hoch. Abstand wird immer. Hältst du es für komplett unrealistisch, dass der noch eingeholt wird vom Feld?
Vom Feld? Ja. Ist komplett unrealistisch.
Ja, okay.
Also ich würde es mir natürlich wünschen, aber
Also wie steht's eigentlich wettenmäßig im Moment bei uns?
Möchtest du eine Wette machen jetzt?
Ich möchte erst wetten, wie es im Moment wettentechnisch steht bei uns.
2-0.
2-0 für mich.
Ja, gut, da musst du selber lachen, oder?
Ja, weil so wie die Sekunden da gerade purzeln, also ist das schon pro Kilometer eine Minute. Ich habe jetzt beim letzten Mal drauf geguckt, ist da nicht ganz unrealistisch. Also ich sage, er wird noch eingeholt. Wette steht. Man muss ja auch mal was riskieren. Also ich werde jetzt hier ein bisschen anfeuern. Dafür muss ich noch mal kurz die Stimme ölen. Aber es ist, findest du es nicht? Also ich finde es gerade ein bisschen traurig, wie wenig Zuschauer auch da am Rand sind. Also da ist ja gar nichts los, um die Vuelta in der Hinsicht auch mal ein bisschen zu kritisieren.
Ja, aber denkst du, dass da so viele Leute jetzt in der Gegend wohnen, hinzukommt, erst pisst? Also, du hast vorhin die Blitze, meinst du, da stellt sich jetzt jemand in den Wald, neben die Bäume, im Regen und feuert ab? Also.
Absolut. Absolut. Das ist doch, der Sport fordert nun mal einen Satz. Die Fahrer machen das ja auch. Und wenn ich mir anschaue, okay, in England war das Wetter ganz gut, aber was in England am Straßenrand los war,
Darf man aber auch nicht vergessen, in England findet die Tour jetzt auch nicht jedes Jahr statt. Ne? Die Vuelta ist in Spanien jedes Jahr.
ja, also, naja, ein bisschen, also weißt du, ich denke mir immer, die bauen ja jetzt schon die Werbedingsbums-Dingsies da am Straßenrand auf, 5 Kilometer vom Ziel, oder ist da, dass da niemand auf die Straße laufen kann bei den großen Menschenmassen, die da auf die Straße drängen. Naja, also jetzt sieht man zumindest mal wieder den ein oder anderen Zuschauer. Aber ich finde insgesamt ist der Zuschauer-Zuspruch natürlich deutlich geringer. Ja, jetzt wie soll man sagen, bei der Tour zum Beispiel in solchen. Also bei der Tour, finde ich, hat man halt so wenig Passagen, wo so wenig Leute sind, vor allen Dingen irgendwie 5 Kilometer vom Ziel.
Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Bleiben wir mal am Ball hier. Garmin-Fahrer, ist das Hesse da? Nee, Quatsch.
Das ist Dan Martin.
Dan Martin,
Esther
nee, klar.
Dallas
Ja,
der
ja, ja,
Bob
ja.
Gruppe noch.
Gerade immer noch Team Sky mit 4 Leuten vorne, Contador, Quintana und Valverde dort hinter. Wer wird denn da?
Ronaldo kommt zurück.
Genau. Ist das jetzt diese typische Relaisstation-Situation? Wann ist der Begriff vielleicht auch? Es gibt ja immer, wir hatten ja immer mal die Bitte, auch ein paar Sachen mal zu erklären, die so Leuten, die sich mit dem Profisport noch nicht so viel beschäftigt haben, wie du zum Beispiel. Was es mit dieser Relaisstation auf sich hat. Ich weiß noch, vor so 4, 5 Jahren tauchte dieser Begriff erstmalig auf, glaube ich, bei Eurosport. Und kannst du das mal kurz, kann man das so in 2, 3 Sätzen zusammenfassen? Ja, eigentlich schon, oder?
Relaisstation ist ein Helfer, der bewusst in die Führungsgruppe mit reingeht, um im späteren Verlauf seinem Kapitän, der dann von hinten aufschließt, nochmal helfen zu können.
Genau.
Aber nur sehr, sehr selten was, weil man darf nicht vergessen, wenn jetzt so ein Fahrer in eine Spitzengruppe geht, ist das meistens auch mit einem gewissen Kraftaufwand verbunden. Und bis man dann aufgefahren wird von hinten, sind die eigenen Kräfte auch schon wieder weg. Allerdings bei so einer 31-Mann-Gruppe, wo jetzt viele Helfer der verschiedenen Teams noch mit dabei sind, kann man sich eher so ein bisschen ausruhen. Und ich meine jetzt, vielleicht hat ein Cataldo jetzt erkannt, Mensch, vorne sind dann doch so ein paar Fahrer weg. Die hole ich jetzt nicht mehr ein, dann kann ich mich genauso gut nach hinten fallen lassen und jetzt den Job von Peter Kanek übernehmen, der jetzt sich nach hinten fallen
Aber
lässt.
der auch wie ein Eimer stand. Also der hatte jetzt eine Trittfrequenz von vielleicht noch mal 10 oder 15. Mehr war da nicht. Also das war wirklich sehr, sehr, mir tun die Leute dann immer sehr leid. Aber Froome ernährt sich jetzt noch mal so ein bisschen, schiebt sich da noch einen Riegel ein. Finde ich so 4 Kilometer vorm Ziel. Ob man da nochmal einen Snack machen muss. Naja, er wird schon wissen, was er tut. Er sieht ja nicht so aus, als wäre er hätte ein Ernährungsproblem im Sinne von, dass er zu schwer ist. Ging ja auch immer mal das Gerücht darum, dass er Probleme hat mit dem Gewicht, dass er zu dünn schon ist. Aber ich sag mal so, für einen Leistungssportler, für einen Profisportler, wird er schon wissen, was er tut, oder? Du hast ja sicherlich auch davon schon mal gehört.
Ich glaube auch, dass die medizinische Abteilung von Sky da auch alles im Griff hat und wenn da wirklich gesundheitsgefährdend, also wenn die Gefahr einer gesundheitlichen Beeinträchtigung so in schädlicher Weise bestünde, dass man da wohl gegensteuern würde.
Ja, auf jeden Fall. Also er sieht schon sehr dürr aus, aber es gab halt immer so Vögel, ne? Also den Rasmussen zum Beispiel, der war ja,
Ja,
fand ich.
du sagst Vogel, ne? Chicken, also
Ja,
das meine
das habe
ich
ich ja bewusst gesagt.
schon.
Rasmussen, auch The Chicken genannt damals, das war, den konnte man vor eine 100 Watt Lampe stellen und brauchte kein Röntgenbild mehr. Also dann war alles gut. Dann konnte man durchgucken. Und er lieferte sich damals mit Contador Berg-Sprint-Duelle die Berge hoch. Vielleicht ist das gerade im Moment so eine Entwicklung, ja, dass man die Berge kommt man besser hoch, wenn man leicht ist. Und nun ja, ob man das jetzt schön findet oder nicht, gerade wir, die vielleicht nicht die allerdürsten sind und deswegen an den Bergen gegen solche Fahrer immer schlechter aussehen. Nun ja, wollen wir den Gedanken einfach mal so ausstreifen lassen.
Was man auf jeden Fall sagen kann, denn Martin, der sich jetzt wieder so ein bisschen so in besserer Form zeigt, also man hätte ja wirklich davon ausgehen können, nachdem er das letzte Mal bei der Bergankunft nur 18. wurde, dass er da jetzt so ein bisschen doch und dann noch nicht vielleicht die beste Form hat, aber heute jetzt wieder mit vorne dabei, zumindest bis jetzt. Ich nehme mal an, fürs Hauptfeld werden es jetzt noch so 4,5 bis 5 Kilometer sein. Ich glaube, deine Wette wirst du leider verlieren.
Ja, jetzt lassen Sie ein bisschen nach. kann sein. Ich möchte es nicht ausschließen, aber am Ende, ne, technischer Defekt oder so, was ich niemandem wünsche, aber es wird am Ende abgerechnet. Ne? Also 1,8 Kilometer Vorsprung jetzt für den Ausreißer. Ist der Movie eigentlich schon eingeholt worden? Nee, ne? Der befindet sich noch dazwischen. Es werden sich noch einige Fahrer dazwischen wahrscheinlich befinden.
Also, so an die 20 Fahrer rechne ich mit, dass da noch dazwischen sind. Man bekommt ja jetzt da keine Zeiten mehr genannt. Interessant wäre natürlich, wenn da jetzt wirklich jemand attackieren würde. Allerdings das Problem ist, dass etwa so 3 bis 4 Kilometer vom Ziel ist nochmal so fast so ein Flachstück. Da geht es mit 4,5% nur hoch. Also das bietet sich
jetzt nicht. Da sind wir jetzt gerade drin.
Ja, genau, das kann sehr gut sein. Und dann sind wirklich nochmal so 1,5 Kilometer oder fast 2 Kilometer mit 8,5% im Schnitt. Das ist dann eher so ein Terrain, wo dann vielleicht einer sagt, Mensch, ich probiere es jetzt nochmal.
Quintana sieht man am Hinterrad von Valverde. Er fährt bis jetzt sehr unauffällig, behaupte ich einfach mal. Also ja. Er hat noch nicht irgendwie so der Rundfahrt seinen Stempel aufgedrückt. Und du meinst ja, das wird am Ende noch kommen, wenn es in richtig schweren Berge geht. Da wird er dann Feuerwerk abbrennen.
Ja.
Na, möchtest du drauf wetten?
Was heißt für dich Feuerwerk abbrennen?
Ach, das überlassen wir dann in der Situation. Also wenn du sagst,
meine Aussage ist, dass Quintana aktuell noch nicht die optimale Form hat, aber dass er sich zum Ende hin noch steigern können wird. Feuerwerk ist natürlich jetzt die Frage. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er jetzt noch 5 Etappen gewinnen wird und die Rundfahrt mit 5 Minuten Vorsprung gewinnt.
Ja, aber so eine Etappe mal wirklich. Was mir gerade auffällt, dass wirklich, also der Lampremann hat gerade mit der Handgeste so dem Zuschauer zu verstehen gegeben, hier haltet euch ein bisschen zurück. Das in Spanien, also sind die Spanier da disziplinierter? Du warst ja schon öfter in Spanien bei Rennen, weil es fällt mir auf, dass bisher zumindest ich nicht dieses wirklich ganz schlimme Nebenherlaufen, wie zum Beispiel bei der Tour de France, erlebt habe oder dass dieses fast schon Bedrängen der Fahrer. Das bis jetzt, okay, heute ist halt, wie du auch schon gesagt hast, regnet es wie Sau, aber das ist mir noch nicht so aufgefallen dort, dass das da auch gang und gäbe wäre.
Vielleicht kommt das auch noch, also man sieht das ja dann doch häufiger auf so Etappen, wie jetzt beispielsweise Alpe d'Huez oder beim Giro hat man es ganz stark gesehen, jetzt als es dann den Zonkulan hochging, wenn die Fahrer dann noch relativ langsam fahren und die Zuschauermassen da in Fünferreihen stehen. Vielleicht waren diese Anstiege einfach noch nicht und man wird mit Sicherheit auch noch so Etappen haben, auf denen mehr los ist und wo dann vielleicht bei gutem Wetter dann auch vielleicht ein Stück weit ein anderes Klientel dann sich noch angesprochen fühlt, zu einer Etappe dann hinzupegeln. Ich glaube, die Leute, die jetzt wirklich zu dieser Etappe jetzt da hinkommen, das sind dann noch wirklich Fans. Also ich glaube, sonst stellt sich keiner sonntags in den Regen.
Ja, wenn nicht am Sonntag, wann sonst? Ich habe gerade Contador gesehen, da möchte ich mal kurz Bezug nehmen auf die Sendung vom Markus von der Eurobike. Ich glaube, es war die Sendung Nummer 3, wo er ein sehr langes Interview mit Jörg Ludewig geführt hat. Die ja auch noch bekannt, der jetzt Vertriebsmensch bei oder Vertriebsleiter bei Lightwhite ist. Und er hat auch eine ganze Zeit oder ein paar Sätze zumindest über Alberto Contador gesprochen. Alberto Contador ja ein Freund des Hauses Lightwhite, der auch seine Laufräder dort selber kauft und bezahlt und wohl auch teilweise bei Rennen diese einsetzt, obwohl ein anderer Sponsor eigentlich seine Laufräder ans Rad schrauben sollte. Also er scheint da auch auf deutsche Produktionsarbeit zu setzen und diese Räder als so gut anzusehen, dass er damit fahren möchte. Naja, wenigstens etwas Gutes am Contador. lassen wir es mal so stehen.
Er ist jetzt auch nicht von Grund auf böse.
Doch.
Man muss da doch auch immer relativieren. Also es sind schon ganz andere Menschen in ganz anderen Situationen mal vor Kameras getreten, haben gesagt, ja, ich fühle mich schlecht oder meine Form ist nicht so gut oder die Chancen stehen generell nicht so gut und haben dann im Endeffekt dann doch gezeigt, dass das drauf war. Oh, jetzt vielleicht Anke von Dan Martin.
Genau, Dan Martin greift auf der rechten Seite, fährt jetzt raus. Im Feld tut sich eigentlich nichts viel. So ein Rodriguez wird ein bisschen nervös, will hinterher steigen. Aber ansonsten alle gucken sich an.
Dani Moreno führt jetzt für Rodriguez nach.
Ah ja, genau. Alle schauen sich ein bisschen an, aber so richtig passiert tut nichts. Denn Martin kann sich aber auch nicht wirklich absetzen. Also es ist sehr, sehr, sehr langsam geht er weg. Fährt ja für Garmin. Garmin Sharp, die nächstes Jahr ja mit Cannondale zusammen unter John Bartos ein neues Team stellen werden oder fusionieren werden. Kommt nicht weg, sind etwa so 10 Meter, 12, noch nicht mal ganz.
Katjuscha noch ganz stark mit
drei Leuten. Und dann dahinter auch schon.
Zoom so ein bisschen, vielleicht sogar schon fast am Klemmen. Ich weiß es jetzt nicht.
Ja, Froome zurückgefallen, eben dritter Stelle. Jetzt bereits etwa am 10. Und es ist eine minimale Lücke zwischen jetzt so den ersten Protagonisten. Denn Martin eingeholt, Katjuscha macht jetzt Vollgas für Rodriguez. Am Hinterrad immer noch Quintana, Contador, Valverde und welcher Uran ist das, glaube ich, ne?
Ja, Uran heute auch wieder deutlich Form verbessert.
Ja, fährt so wieder. Aber Froome hat jetzt wieder aufgeschlossen.
So, ja, ich glaube noch nicht gern, als so Froome heute mit einem etwas schwächeren Tag eigentlich erstaunlich, dass sie nicht versuchen, das nochmal stärker auszunutzen. Also da nehmen sie ja fast sogar wieder ein bisschen raus, möchte man fast meinen. Froome jetzt ganz am Ende, also Nieve dann doch vielleicht heute sogar der Stärkere.
Ja, eine Gruppe von, ich glaube, 12 Fahrern, wenn ich es jetzt richtig überschlagen habe, und Froome an letzter Stelle. Ist es jetzt aber auch vielleicht wieder so eine Passage, wo es nicht, es geht jetzt in den letzten...
Also die Gruppe da ist jetzt noch fast so ein bisschen im etwas leichteren Bereich da vorne. Mhm. Also die... ich möchte sagen, so quasi das verbliebene Hauptfeld sozusagen.
Die Gruppe der Favoriten, sagen wir das doch mal so einfach. Dann jetzt ja, oben.
Wir sind jetzt schon im schwersten Bereich, aber jetzt wird es dann gleich dann doch noch deutlich flacher. Also das rote Trikot, das wird es wohl nicht werden.
Nein, das würde mich auch sehr wundern. Hier sind dann aber auch die Zuschauermassen, die ich unten gerade quasi eingefordert habe, dort auch Polizei. Oh, Attacke.
Contador geht.
Contador hat mit ein paar Schritten, Steps, was weiß ich, jetzt schon so 20 Meter. Ja, und da sieht man eindeutig noch die Verletzungen führen ihm Schmerzen zu. Er muss beißen.
Aber er hat ganz schnell einen gewissen Vorsprung rausgefahren. Ne? Also das sieht heute aus, vielleicht sogar fürs rote Trikot. Also das ist jetzt ganz klar ein Angriff aufs rote Trikot. Er hat nur 18 Sekunden Rückstand. 18 Sekunden.
Absolut, also er fährt wie jetzt gerade wie ein Moped da hoch. Das ist definitiv ein Angriff aufs rote Trikot und das wird er sicher heute holen. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn die das hinten wieder aufholen wollen, dann das würde mich doch sehr wundern, weil Contador fährt wirklich jetzt.
Ja gut, der letzte Kilometer ist ein bisschen flacher. 2,5%, also das muss man, wenn da wirklich irgendjemand hinten noch einen Helfer hat, auch erstmal schaffen und
Jetzt geht Quintana hinterher und Froome kann sich anschließen. Rodriguez versucht es auch. Froome.
Oh, Quatsch. Valverde schaut nur auf andere Fahrer jetzt
an. Ja, wie es kann. Also, da muss man schon sagen, Valverde Rodriguez mit Quintana am Hinterrad versucht anzuschließen. Leider Gottes macht man die Kamera, zieht man die nicht auf, um mal zu gucken, was mit Froome und Valverde ist. Jetzt vorne schon auf dem letzten Kilometer eigentlich die weniger interessante Entscheidung. geht es für den Lampre-Fahrer, er macht die Etappe jetzt, ne? Ich habe das Gefühl, als würde hinten die Gruppe Rodiris Quintana, also die beiden, wieder ein bisschen näher rankommen.
Ja, und Valverde heute ganz klar bekommt, hat erstmal ein bisschen Zeit mitgegeben. Also
Ja.
heute passt wohl die Form nicht ganz gut. Man muss jetzt gucken, inwieweit jetzt wirklich, wenn es jetzt oben in diesen flacheren Bereich geht, sind sie sich da noch einig, kann vielleicht der eine oder andere von hinten nochmal aufschließen.
Contador wird, würde ich mal behaupten, innerhalb der nächsten 200, 300, 400 Metern eingeholt von Rodriguez und Quintana. Leider Gottes wird man nicht informiert, wie groß der Abstand
Oh,
ist,
da
ob.
kommt noch mal ein Katjuscha-Helfer. Das ist natürlich jetzt für Rodriguez dann noch mal Gold
Ja, aber
wert.
der steht doch. Der macht nichts mehr. Also, da wird aufgefahren und vorbeigefahren, würde ich mal wetten. Ja, wie gut, dass ich endlich mal mein Fachwissen. Ups. Ja. Es war dann vielleicht doch so, wie der Chris gesagt hat, dass er sich freut, der Rodriguez, der Gute. Ich habe aber eher das Gefühl, dass er gebremst wird dadurch. Ich glaube, wäre besser seinen Schritt weitergefahren, weil jetzt sieht man wieder, dass der Abstand größer wird. Das war, glaube ich, ein Pyrrhus-Sieg, dass er ihn dann noch hatte.
Nee, 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 ich glaube, dass das doch ein bisschen hilft. Und immerhin kann er jetzt vielleicht im Windschatten dann doch vielleicht so ein paar Kräfte noch sparen und er wird wohl an Contador da jetzt noch ranziehen können. Aber Contador schon stark. Froome heute eher schwach.
Ich habe ihn jetzt gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
Froome macht jetzt quasi in der Gruppe hinten dran die Nachführarbeit. Also aktuell stand jetzt. Ist es jetzt ein Kampf zwischen Contador und Quintana um Rot? Also die 3 Sekunden, die ja hinter ihm liegt, die wir jetzt vielleicht gerade haben, wobei man davon ausgehen kann, ein Rodriguez wird hinten raus nochmal beschleunigen.
Quintana, Quatsch, Quintana, Contador. Er hat jetzt nochmal einen Europcar. Es ist ja auch immer psychologisch gut, wenn man dann nochmal einen vor sich hat, wo man ranfahren kann, dass man so ein Ziel vor sich hat. Es wird jetzt hier eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Contador beißt wirklich. Er muss unfassbare Schmerzen wegen seiner schweren Verletzung haben. Ist jetzt quasi auf der Zielgeraden, hat noch ein paar Meter zu fahren. Abstand jetzt zum Sieger von Lampre ist dann doch so über 2 Minuten noch. Ich schätze mal, so 2:20 wird es für Contador sein. Rodriguez ist drangekommen, bis auf, das werden so 2 Sekunden sein. Quintana, das wird auch wirklich eine enge Geschichte. Quintana weiß auch, dass es eng ist, also es ist keine 2 Sekunden
Nee, die sind gleichzeitig rangekommen.
gleichzeitig gewertet. Wahrscheinlich, also würde das dann bedeuten, dass Quintana heute ins rote Trikot gefahren ist und es zumindestens.
Uran, Dan Martin, Fabio Aru, alle gleiche Zeit. Bei Valverde, das sieht man deutlich, der hat noch ein paar Körner da. Der wird vielleicht noch sogar eine oder andere Sekunde vielleicht nochmal raussprinten können, vielleicht.
Insgesamt war es jetzt ein Abstand von 20 Sekunden auf Contador, die sie hatten.
Damit jetzt Quintana im roten Trikot.
Quintana, rotes Trikot, Contador.
Gleich 3 Sekunden dahinter.
Aber Contador mit einer eindrucksvollen Leistung. Für mich immer noch, ich wiederhole es immer wieder, schade, dass er im Vorfeld sich selber oder den Radsport-Enthusiasten, die jetzt weder Fans noch Verachter waren, es so schwierig macht, sich für ihn mitzufreuen, finde ich. Aber das hat er sich selber zuzuschreiben. Unter normalen Umständen hätte ich gesagt, ein toller Kämpfer, der sich heute, ui, was ist denn da los? Ach so, der hat da so ein Goldding auf der Schulter. Hier hat ein Fahrer, der sah aus, als hätte er irgendwie, wenn er aus. Also schade, dass Contador sich selber der Situation beraubt hat, dass man sich für ihn richtig freuen kann und sagt, ein toller Kämpfer, der heute was bewiesen hat.
Ja, dadurch ergibt sich jetzt auch die Möglichkeit, so ein Contador hat ja jetzt auch auf Froome so ein bisschen was gut gemacht. Morgen mit Sicherheit ganz große Rotchance für Contador.
Morgen ist Ruhetag. Will er da ins Hotel einbrechen und sich ein rotes Trikot klauen oder wie stellst du dir das vor?
Ich meine natürlich so.
Ich wusste, ich weiß ich doch. Man muss ja nur solche Vorlagen ausnutzen, ne? Genau, also das könnte mit dem Vorsprung, den er auf Froome hat, ausreichen, um am Dienstag ins rote Trikot zu fahren. Sein Abstand auf Froome dürften jetzt so 15 bis 20 Sekunden ungefähr sein, gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation nach dieser Etappe. Ein bisschen schade finde ich es für Contador. Ich hätte ihm jetzt gewünscht, dass er vielleicht nochmal 1, 2 Tage länger oder zumindest bis zum Zeitfahren es hätte behalten können. Es war ja jetzt nicht viel, was ihm gefehlt hat. Aber Contadors Attacke war schon recht beeindruckend und ja, ist halt jetzt so.
Absolut.
Ja, Gratulation auch noch, möchte ich auch noch nachreichen an Christian. Das war der Hörer, der mit uns bei Rad am Ring gestartet ist. Der ist nämlich auch ins Ziel gekommen jetzt mittlerweile. Und zwar, mittlerweile klingt jetzt völlig falsch, weil er ist in 9 Stunden 59 Minuten, also unter der magischen 10-Stunden-Grenze geblieben, die er sich als Ziel auch gesetzt hatte, so ein wenig. Und bei schlechten Witterungsbedingungen am Ende mit Regen und Kälte, eine Leistung, vor der ich nicht nur meinen Hut ziehe, sondern mich auch in den Schmutz werfe. Also ganz große Gratulation an Christian zu seiner Leistung beim Ötztaler.
Also wenn ich
Und
jetzt mal noch mal zwischen
ja,
reinkrätsche,
klar.
also ich habe jetzt mal das provisorische Gesamtklassement da und das ist jetzt wirklich Wahnsinn. Also wir haben da Platz 1 Quintana, Platz 2 mit 3 Sekunden Contador, Platz 3 mit 8 Sekunden Valverde, Platz 4 mit 9 Sekunden Winner Anacona, Platz 5 mit 28 Sekunden Froome, Platz 6 mit 30 Sekunden Rodriguez. Also wir haben jetzt wirklich nach zwei Bergankünften haben wir wirklich sechs Fahrer innerhalb von 30 Sekunden. Also da ist für Spannung noch auf jeden Fall gesorgt.
Absolut. Und Anaconda, der wird jetzt nicht längerfristig sich davon halten. Aber nichtsdestotrotz, wie viele Fahrer waren das? 8, sagtest du? Es sind ja dann immer noch 6, 7 Fahrer, die wirklich dann auch ums Podium mitfahren. Ja, oder sich ums Podium streiten. Und das nach einer Woche oder nach gut einer Woche jetzt mittlerweile schon Vuelta, alles noch so nah beieinander ist. Wir sprachen ja vorher davon, dass das die am besten besetzte Rundfahrt ist. Und vielleicht wird es jetzt auch noch die spannendste.
Also bis jetzt definitiv. Also da kann man eigentlich fast nichts dagegen sagen, ja.
Ne, also auf jeden Fall schön, schön und schön, dass das jetzt heute so geklappt hat, dass wir das auch quasi alles jetzt hier, auch wenn es zwischendurch natürlich ein bisschen blöd ist, eine Live-Reportage aufzunehmen und dann später zu veröffentlichen, aber vielleicht hatte der ein oder andere heute nicht die Gelegenheit, es nachzulesen und morgen auf dem Weg zur Arbeit hört er es dann oder hat so mal eine Analyse von uns, wie wir diese Etappe einordnen und was sich jetzt so für die nächsten Tage gibt. Chris, ich gebe dir dann für morgen frei. Morgen ist ja Ruhetag, da kannst du auch Ruhetag machen.
Ja, den kann ich aber auch mal wirklich gebrauchen, ja.
Und dann schauen wir mal, ob wir am Dienstag vielleicht dann mal wieder eine kurze Folge zum Zeitfahren aufnehmen oder am Donnerstag, Mittwoch der nächste Velo-Snack. Da werde ich dem Markus nochmal schön auf die Finger. Das hast du auch nicht mitgekriegt, ne? Ich fahre ja extra nach Ludwigshafen zur Eurobike, um den Markus so ein bisschen zu unterstützen bei hier seiner Berichterstattung von dort, ja. Und nachts um 3 bin ich aufgestanden, um hinzufahren. Und was passiert? Die Aufnahme, die er mit mir macht, ja, wo ich ihm wirklich dann nochmal sage, pass mal auf, so musst du es machen oder so, die macht er angeblich kaputt. Die hat nicht funktioniert. Da werde ich ihm dann nochmal ganz genau auf den Zahn fühlen am Mittwoch, was da los war. Ne, ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe mich vorbereitet auf das Gespräch. Ich habe alle Punkte, hab ein paar Punkte angesprochen, die mir wichtig sind und. Ja, das wird dann nichts. Da wird am Mittwoch drüber zu sprechen sein, außerdem über den Ötztaler und auch noch ein bisschen sagt ich was zur Eurobike, wie ich es da empfunden habe. Und irgendwann zwischendurch werden noch ganz viele Vuelta-Spezial kommen. Vielen Dank und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und viel Spaß bei der Vuelta.
Viel Spaß noch.
Ole!
Adios.